Heute ist Premiere für mich. In einer Sache, mir wurde von der Gemeinde noch nie ein Bibelvers vorgegeben. Ist mir aufgefallen. Und ich habe gedacht, her damit. Ich feiere Herausforderungen. Die mich ein bisschen kennen, glaube ich, ja, die wissen das schon ein bisschen. Kennt mich jeder oder soll ich mich noch mal kurz vorstellen? Ja, okay. Ich bin der Danny, gebürtig aus Nürnberg, aber eigentlich wohne ich seit 10 Jahren in Hawaii und jetzt die letzten 1,5 Jahre bei Linzenmeyers. Umständen entsprechend. War nicht ganz der Plan, aber früher oder später geht's bei mir weiter. Wer wissen will, darf später kommen zu mir. Ich darf mit einer coolen, chaotischen Organisation zusammenarbeiten, bei denen dann natürlich nicht alles perfekt ist, aber ja, wir feiern den Herrn und wir wollen, dass Jesus weiter erzählt wird, wenn man es ganz banal erklärt, ganz simpel. Und wir sind Jugend mit einer Mission, junge Leute meistens, aber Ältere sind auch willkommen, Ü100. Von dem her passt jeder in die junge Ding rein. Naja, ich rede schon wieder. Also ich darf heute über einen Bibeltext reden und ich habe mir gedacht, okay, ich bin kein Theologe und ich habe das nicht studiert und ich bin froh, dass letzte Woche jemand da war, der so den Startschuss gemacht hat, weil ich hätte gar nicht die Insights gehabt. So, das Buch wurde geschrieben 2000 vor Christus, nee, keine Ahnung, ja. Also so bin ich nicht. Ich darf, wenn ich predige, erzähle ich immer ein paar Geschichtle von mir und versuche dann eine kleine Message draus zu formen. Von dem her ist es heute eine Premiere und ich habe gedacht, ich nehme dich einfach mit rein, wie ich so einen Bibeltext anschauen würde. Einfach. Und vielleicht ist ja da was dabei. Ich schätze mal jetzt nichts Bahnbrechendes, aber eine Sache habe ich, die, glaube ich, heute für jemand ist. Und das ist was ganz Simples und dazu kommen wir noch. Also, Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute in dein Wort reinschauen dürfen, in die Bibel, in das, was du gesagt hast, das ist das Fundament. Und wie cool ist es, dass wir es haben, wie cool ist es, dass wir es lesen können und lesen dürfen. Und ich danke dir, dass wir das nicht nur als Buch lesen dürfen, sondern als dein Wort, das nie leer ausgeht, das Früchte bringt. Und ich erwarte dir, dass du heute zu jemand sprichst und dass er heute was mit nach Hause nimmt, mehr über deinen Charakter kennenlernt. Amen. Also, wir dürfen uns heute Matthäus 2, 18 bis komplettes drittes, Markus, sorry. Ach, das wäre es jetzt, ne? Darf ich mir vornehmen und gleich mal zur Vorwarnung, diese paar Sätze, die sind so vollgepackt, da kann ich gar nicht über das ganze Ding gehen. Genauso wie mein Kollege davor, der hat sich wieder eine Story rausgenommen und genauso mache ich das heute auch. Also, wenn es dich mehr interessiert, dann lade ich dich ein, falls du es noch nicht weißt, die Gemeinde, die geht durch Markus durch. Und schnapp dir es einfach, heute geht's oder die komplette nächste Woche darfst du dir noch Zeit nehmen, bis nächsten Sonntag wieder und Markus 2 und Markus 3 lesen, okay? Und dann bist du wieder up to date. Markus 2, 18 bis so 3, ganz grob überrissen, da geht's um die Unterhaltung übers Fasten, ganz am Anfang. Dann geht ein ständiges Thema ist Pharisäer, Sabbat, ständig irgendwie die ganze Zeit. Die beschweren sich dauernd, dass Jesus irgendwas am Sabbat macht. Das ist so ein unterschwelliger roter Faden dadurch. Und dann heilt Jesus einen Mann. Und dann heilt Jesus noch viele andere Menschen. Und dann ruft er die 12 Apostel. Da ist so ein lustiger Satz drin. Ist euch der aufgefallen? So die Donnerbrüder. Ja, yeah. Finde ich irgendwie cool. Genau. Und dann geht es noch darum, über eine Unterhaltung, wie man den Heiligen Geist betrüben kann. Und den Schluss macht dann Jesus mit einer Unterhaltung über, wer denn überhaupt sein Vater und seine Mutter und seine Gebrüder sind. Okay, nur dass du so meinen groben Überblick hast. Und heute schauen wir uns eine Story an. Da heilt Jesus einen Mann. Und die ist nur sechs Verse lang, aber umso mehr ich darüber gelesen habe, umso mehr ich das mir reingehört habe und gelesen habe, umso mehr hat mich diese Story fasziniert und eigentlich nur ein Wort da drin. Und ja, wir schauen mal. Das ist, was ich gespürt habe, dass heute jemand hören muss. Und es ist ganz mini, aber ich glaube, das ist wichtig für dich heute. Mal gucken. Wir lesen uns die Geschichte mal zusammen durch, dass ihr so einen groben Überblick habt, okay? Ihr dürft nächstes Mal auch eure Bibeln mitbringen, aber es ist ein bisschen schwierig. Also ich lese aus der Neuer Genfer Übersetzung. Meine Predigt habe ich aber wieder wie normal auf Englisch vorbereitet. Also vergebe mir, wenn es ein bisschen verwirrend ist, okay? Aber wir lesen uns die einfach mal durch. Die ist, hier auf der Slide kommt die. Als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die einen Vorwand suchten, um Jesus anklagen zu können, beobachteten aufmerksam, ob er ihm am Sabbat heilen würde. Steh auf und komm nach vorne oder komm in die Mitte, sagte Jesus zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Und den anderen stellte er die Frage, was ist richtig oder was ist erlaubt? Am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einen Mann das Leben zu retten oder ihn zu töten? Oder ihn umkommen zu lassen? Sie schwiegen. Er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Dann befahl er dem Mann, streck die Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Da verließen die Pharisäer die Synagoge und fassten sofort zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Okay, also eigentlich eine ganz, sage ich jetzt mal, wenn man die Bibel ein bisschen gelesen hat, so eine Heilungsgeschichte ist jetzt nichts Besonderes, könnte dir so vorkommen. Und ich denke mir, oftmals, wenn ich so eine Story lese, da ist irgendwas versteckt immer. Also ich gehe dann auch so Schatzsuche, ja. Und das darfst du heute auch. Und unten ist das Englische für den Mark, habe ich mir gedacht. Mache ich das Englische? Yeah. Und wir gehen einfach das Satz für Satz durch. Und ich erzähle euch einfach, ohne dass ich jetzt eine Theologenausbildung habe, was ich mir dabei gedacht habe und wieso mir das in Sinn gekommen ist. Okay? Das Erste ist das mal hier gleich. Und das ist kommt leider nicht so gut auf Deutsch raus wie auf Englisch. Als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging, war dort ein Mann. Im Englischen steht, he noticed a man. Also, ihm fiel ein Mann ins Auge. Und ich glaube, wenn wir gleich mit der Tür ins Haus fallen, ist das Wort, was Jesus heute für dich hat. Dass Jesus nicht dich übersieht und dass Jesus nicht irgendwie über dich hinwegschaut und in die Menge schaut, sondern im Englischen steht, he noticed this man. Ihm ist der ins Auge gestochen. Und ich lese die Bibel schon, versucht ziemlich genau zu lesen und denke mir, was ist ein Charakterzug Gottes? Und das ist einer. Du bist gesehen vom Herrn und Jesus ist dir wichtig, ist so wichtig, dass es da sogar drin steht, dass er dich erkennt und dass er dich sieht und dass er alles weiß, was bei dir gerade abgeht. Und dass alles, was in deinem Leben gerade komisch läuft oder schief läuft oder gut läuft, dass er das feiert und dass er das sieht. Und das darfst du, wenn das Einzige ist, was du heute mitnimmst, dann nimm das mit, dass Jesus in die Synagoge ging und er hat nicht einfach sein Ding gemacht, sondern ihm ist ein Mann ins Auge gestochen. Ihm ist eine Frau ins Auge gestochen. Du bist ihm wichtig, er sieht dich. Story geht weiter. Und in der Geschichte geht es ganz oft um Legalität oder Legalism heißt es, dieses Rechtschaffende. Und ich glaube, das hat Jesus überhaupt nicht richtig gesessen. Da gibt es so Typen, die sind überhaupt nicht interessiert daran, dass jemand geheilt wird, sondern die sind mehr interessiert daran, dass jeder sein Rechtes macht. Hauptsache richtig. Und am Sabbat wird nicht geheilt und dementsprechend kann der noch bis morgen warten. So in der Art. Und Jesus, wie er halt ist, manchmal provokativ, glaube ich. Aber ich habe mir gedacht, Also ich hatte so einen Gedankenkampf in mir. Man kann diese Predigt mehrere Wege gehen. Und ein Weg wäre davon gewesen, ich erzähle euch mal kurz, wie so der Feind arbeitet. Und dann erzähle ich euch, wie Jesus arbeitet. Und umso mehr ich mich überlegt habe, ob ich das will, habe ich mir gedacht, nee, eigentlich nicht. Der ist eigentlich nicht wert. Ihr dürft selber nachlesen, wie der Feind funktioniert. Er tötet, stiehlt und zerstört. Gibt es eine Bibelstelle. Und wenn das eine Stelle ist, wo man wieder sieht, wie der Feind arbeitet, dann ist es das. Der sucht die ganze Zeit irgendwelche Dinger, was du falsch machst. Der legt dir vielleicht manchmal was vorne vor die Füße, aber ganz oft schaut er einfach nur zu, so lange, bis du was falsch machst. Und dann schnappt er sich dir. Und dann sagt er, aber so, mit dem, was du jetzt gerade gemacht hast, so hat dich der Jesus nicht mehr lieb. Das ist so eine Loser-Einstellung. So eine, ich drück dir die ganze Zeit was rein, ich mach dich die ganze Zeit so, dass du dich konstant schlecht fühlst und konstant so fühlst, dass du überhaupt nicht mehr in die Gegenwart Gottes kommen kannst, weil du das überhaupt nicht würdig bist. Und vielleicht kann der eine oder andere sich damit auch identifizieren, ich definitiv, wo ich mir denke, als ich das gemacht habe, naja, da kann ich Jesus nicht mehr in die Augen schauen. Der Feind, der sucht die ganze Zeit. Und der beobachtet aufmerksam. Und der Feind, der feiert nicht deine Erfolge, sondern der lobt dich nicht. Hast du schon mal den Feind dich loben hören? Ja, gut gemacht, dass du den angelogen hast. Woo, weiter so. Also der Feind, ja, aber Jesus nicht. Aber ja, okay, Lüner, das war falsch. Wenn du was richtig machst, dann steht der Teufel nicht da und klopft dir auf die Schulter, sondern der schaut sich so lang um, bis er was findet, was ihm stinkt an dir, und dann pult er da rein. Ich glaube ganz stark dran, dass du nicht vom Feind Angst haben musst, aber du musst ihn kennen. Und König David hat Spione mal ausgeschickt. Nicht, weil er Angst hatte, sondern weil er wissen wollte, wie er funktioniert, der Gegner. Und das ist die einzige Motivation. Also du brauchst keine Angst haben, sondern ich glaube, es ist einfach nur wichtig zu wissen, mit wem du es zu tun hast. Und den Feind leugnen ist eine Strategie, die wird nicht aufgehen. Punkt über dieses Thema. Yay, jetzt kommt der Herr Jesus. Weil es dir aufgefallen ist, ich habe mir gedacht, vielleicht drehe ich dieses Slide um. Den dritten Vers später, weil der rein logisch Sinn macht. Und umso mehr ich darüber nachgedacht habe, ist mir was aufgefallen. Nein, der macht in der Reihenfolge macht der Sinn. Pass auf, ich nehme dich mit auf diese Reise. Jesus weiß, es gibt Leute, die beobachten ihn und die schauen ihm genau zu. Dann fragt er diesen Mann mit der gelähmten Hand, hey, nehmen wir mal an, du hättest eine gelähmte Hand, hey, komm mal nach vorne. Das alleine schon ist ziemlich abgefahren. Dieser Mann, der kennt die Story nicht, der kennt die Bibel nicht, okay? Der Mann ist in der Gegenwart und er weiß nicht, was jetzt gleich passiert. Und dann kommt dieser Jesus und sagt, hey, komm auf die Bühne. Das ist ein Schritt des Glaubens. Für dich nicht mal, weil du kennst ja, du weißt ja, wie es ausgeht, aber für den nicht. Finde ich total spannend, das hat mir mal jemand erzählt. Also halt mal an dem Gedanken fest, dass dieser Mann eigentlich noch keinen Plan hat, was jetzt gleich passiert. Und vielleicht hat er von Jesus gehört, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Jesus wird beobachtet und dann holt er diesen Mann auf die Bühne und sagt, hey, stell dich mal an den Rand. Nein, er hat nicht gesagt, stell dich mal ran, sondern stell dich in die Mitte. So, fand ich total spannend, dass Jesus die Pharisäer mit einer Herzensangelegenheit konfrontiert und nicht mit dem Thema Sabbat. Verstehe mich nicht falsch, Sabbat ist wichtig und ist richtig. Aber in dem Bibeltext, den Pharisäern, ging es um Richtigkeit. Nicht um den Grund des Sabbats, sondern Hauptsache keiner tut irgendwas am heiligen Tag. Okay? Das ist der Ansatz davon. Okay, verstehe mich nicht falsch. Sabbat ist wichtig und ist richtig. Ja? Der Typ wird auf die Bühne geholt und Jesus stellt ihn in die Mitte und sagt, so, Leute, schaut ihn mal an. Ich glaube, dass Jesus die konfrontiert hat mit dieser Herzensangelegenheit, mit diesem Problem, in Anführungszeichen, mit dieser Herausforderung, hey, eigentlich ist das ein Leid, das hier steht. Und ich glaube, wenn du ein bisschen weiter spulst, dann steht da drin, dass Jesus sehr betrübt war über ihr hartes Herz. Weil diese Pharisäer, die sind einfach nicht drüber weggekommen, über dieses Gerechtigkeitsding. Die haben ihre eigene Gerechtigkeit über das Herzensleid gestellt von einer Person. Macht das Sinn? Kommt ihr mit? Ja? Was ich spannend fand ist, es geht weiter. Also dieser Mann, der steht in der Mitte und dann wird aber nicht gleich geheilt. Sondern, während dieser Mann steht, spricht Jesus nicht zu ihm, sondern zu denen. Und das ist eine Stelle, da grabe ich nicht ganz rein, die steht drin und der ganze Punkt, wieso die Slide da ist, ist, weil Jesus erstmal den stehen lässt und erstmal die Konfrontation anspricht zwischen deinem Egoismus von hey, am Sabbat wird nicht gearbeitet, gegen, hey, hier ist einer krank, ernsthaft krank und vielleicht schon seit Jahren und vielleicht hofft er auf ein Wunder. Aber nein, dir ist ja diese Gerechtigkeit wichtiger, wie dieser Mann sein Leid. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, nicht ohne Grund steht hier drin, dass er tief betrübt über ihr verstocktes Herz war. Wie ich schon mal gesagt habe, ich glaube, dass Jesus das gesehen hat, diese Hürde, die einfach sich nicht überwinden wollten. Und während ich über den Vers nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, ja, Jesus wird dich nicht zwingen, deine Meinung zu ändern über ein Thema. Er wird nicht dich zum Armwrestling zwingen und biegen und brechen deine Meinung verändern, sondern er konfrontiert dich mit einer Herzensangelegenheit. Ja, in der Bibel manchmal konfrontiert er dich mit was Denkerischem und mit was Intellektuellem, aber in dem Fall geht's nicht um richtig oder falsch, sondern ist es wichtig. Dieser Mann, der hat ein ernsthaftes Problem. Und was ist dir jetzt gerade wichtiger? Und ich habe mir gedacht, ja, das muss echt krass gewesen sein, da Leute zu sehen, die einfach nicht darüber hinwegkommen, dass dieser Mann krank ist, aber dass die Gerechtigkeit wichtiger ist. Und ich fand das total spannend. Und deswegen, glaube ich, wurde Jesus auch traurig. Weil er sieht, eigentlich geht's Jesus um das Herz. Was ist der Charakterzug Gottes? Ja, wir sollen Gesetze befolgen, aber wenn es um ein Menschenleben geht. Eine andere Sache, was mir aufgefallen ist, erinnere dich, dieser Mann steht immer noch hier. Und Jesus redet nicht mit dem Mann, sondern er redet mit den Leuten. Und dann habe ich mir wieder gedacht, ich gehe dann immer so in mich und denke mir, wie ist der Charakterzug Gottes? Was kann ich gerade rauslesen, wie Jesus ist? Und da ist mir eine Sache aufgefallen, er ist der Fürsprecher für diesen Mann. Jesus, als der in die Synagoge gegangen ist, ganz am Anfang, Vers 1, weiß ich nicht, ob er es wusste, dass er den jetzt gleich heilt, aber er hat schon von vornherein eine Entscheidung getroffen, dass er sein Leben aufs Spiel setzt, dass jemand geheilt wird. Ist dir das aufgefallen? Weil ganz zum Schluss geht es darum, die Leute gehen wieder und hacken einen Plan aus, wie sie Jesus jetzt um die Ecke bringen können. Ich finde es total krass, dass Jesus sein Leben für dich gibt. Dass Jesus sein Leben für diesen Mann aufs Spiel gesetzt hat. Und eine Predigt oder ein Bibelvers, ein Bibeltext wäre ein Buch, wenn nicht eine persönliche Anwendung wäre. Bezieht es mal auf dich. Glaube ich an einen Gott, der für mich sein Leben aufs Spiel setzt? Wie krass ist dieser Gott, der sagt, ich meine, jetzt kommt bald Ostern. Jetzt ist die Zeit, wo es sehr persönlich wird. Wieso ist denn Ostern, wenn nicht deswegen, dass Jesus, der eigentlich nichts falsch gemacht hat, sich ans Kreuz hat nageln lassen? Für meinen Mist, für deinen Mist. Der war perfekt, der hätte es nicht machen müssen. Sünde hat einen Preis oder Schuld hat einen Preis und der war ohne, also hätte er ihn nicht zahlen müssen, hat er ihn aber. Weil du eben so viel wichtiger bist wie sein eigenes Leben. Und diese 6 Teilen bringen das wieder raus. Dass Jesus der Mann wichtiger ist wie sein eigenes Leben. Und das Ende des Liedes ist, wäre nicht aus die Story, sondern die geht noch weiter und dann dreht sich Jesus, der Fürsprecher für diesen Mann, der ihn in dem Moment ein wenig verteidigt. Ich habe mir das vorgestellt, wenn ich der wäre, es wäre schon krass, wenn jemand einfach mal mich verteidigen würde vor einer größeren Gruppe, die eigentlich die vollen Hater sind. Und die Story geht weiter und Jesus sagt, oder Jesus befahl dem Mann, ist es nicht spannend, dass Jesus nicht einfach mit dem Finger schnipst und dann ist alles wieder gut? Also mir ist es noch nicht passiert. Sondern ganz oft in meinem Leben, wenn ich auf ein Wunder gebetet oder gehofft habe, dann war immer irgendwas, was ich machen konnte. Oder, wo wenn ich den Mut gehabt habe, Jesus zu fragen, wo ich wusste, das soll ich machen oder das muss ich machen. Oder da ist mein Part, was ich machen soll oder machen kann. Ich habe mir das vorgestellt, dieser Mann, der nicht, erinnert dich, der wusste nicht, wie die Story ausgeht. Sondern der Mann, der steht da und er wird von Jesus herausgefordert, eine Sache zu tun, die er nicht für möglich gehalten hat. Okay? Der Mann hat eine gelähmte Hand. Das heißt, ich weiß nicht, wie lang, steht nicht drin, wie lang der seine Hand schon gelähmt war, aber die war gelähmt. Das bedeutet, der konnte was nicht machen. Jetzt hat Jesus ihn herausgefordert, eine Sache zu machen, die für ihn logisch unmöglich war. Übertragen auf Jesu Charakter ist, es wäre kein Wunder, wenn Jesus dich was fragen würde, was möglich ist. Also ja, manchmal, aber wenn du ein Wunder willst in deinem Leben, und das wird meine Frage an dich sein, ganz zum Schluss, was dein Wunder ist, für das du gerade hoffst oder betest. Wenn du auf ein Wunder hoffst, dann gibt's eine unmögliche Sache. Und die musst du machen. Yay! Sonst wäre es kein Wunder. Macht es Sinn ein bisschen? Dieser Mann, der stand da und wurde von Jesus herausgefordert, mach was, was du nicht machen kannst. Das ist irgendwie unlogisch, weil ich kann es ja nicht machen. Ja, und genau da fängt Jesus an. Genau da fängt das Wort Gottes an. Genau da fängt Jesus an, der größer ist wie deine Logik. Genau da. Yes. Ich weiß nicht, ob ich auch begeistert sein, aber ich feiere es, weil das ist ein Satz und er lädt ihn ein. Ich habe mir das dann wieder vorgestellt und habe gedacht, krass, das war eigentlich eine Einladung für diesen Mann, Jesus auf eine mega persönliche Weise kennenzulernen. Nicht nur zuzuhören und dann wieder nach Hause gehen und sein Brot zu backen, sondern der war live dabei, Jesus wahrscheinlich komplett anders kennenzulernen. Ich habe das übersprungen, habe ich schon gesagt, ja. Was hält dich auf, wie in diesem letzten Satz? Weil der hat es ja gemacht. Also Jesus hat es ihm aufgetragen, aber das heißt doch noch lange nicht, dass der Mann das gemacht hat. Wir wissen, der Mann hat es gemacht, er hat die Hand ausgestreckt und wurde geheilt. Was ist eine Sache in dem Wunder, für das du hoffst, was dich auf der einen Seite zurückhält? So eine Ausrede. Zum Beispiel, wieso soll ich das machen? Erinnere dich wieder, dieser Mann, der wird herausgefordert, was Unmögliches zu machen. Wieso soll ich das machen? Das ist voll unlogisch. Ja, genau. Das ist eine Sache, was dich abhält davon, Jesus vielleicht tiefer kennenzulernen, weil deine Logik gerade höher steht wie Gottes Wort. Oder vielleicht sagst du sowas wie, ja, hat ja noch nie funktioniert. Oh, das hält dich auch ab davon. Stell dir wieder diesen Mann vor, der hätte sich zu Jesus drehen können und sagen können, ja, es hat aber noch nie funktioniert, das haben schon mehr Leute vor dir gesagt. Oder hier, ne, der Schriftgelehrte hat es auch mal zu mir gesagt, ich muss hier irgendwelche Sachen machen, irgendwelche Opfer bringen, hat nicht funktioniert. Vielleicht ist das so ein Satz, den du über dein Leben schon öfters mal gesagt hast und vielleicht Jesus eine kleine Chance gestohlen hat, aufzutauchen. Oder, das ist so ein, ich bin auch Deutscher, okay, deswegen darf ich sagen, verstehe ich nicht, mache ich nicht. Hä? Wieso soll ich das machen? Verstehe ich nicht? Nee, so was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Nö. Ja, Gott ist, also mein Gott, über meine letzten 10 Jahre, wo ich ihn kennenlernen durfte, der war nicht immer logisch. Ich ganz im Gegenteil, ganz oft war er nicht logisch. Wenn ich es prozentual sagen würde, wäre es so 60-40 oder 70-30 vielleicht. Wo er echt unlogisch war, wo ich mir gedacht habe, das macht null Sinn, jetzt einer Koreanerin einen Drücker zu geben. Das macht man nicht kulturell. Long story. Wenn du an einen Gott glaubst, der immer logisch ist, ich glaube, dann stiehlst du dir eine Facette von Gott, die ihn Gott macht. Und ich glaube, ich muss dir weniger über Logik predigen und weniger über, aber Gott hat uns doch Verstand gegeben. Das muss ich dir nicht erzählen und das muss ich mir nicht erzählen. Ist da, ist wichtig und so. Aber ich glaube, wir brauchen öfters mal dieses, trau dich mal was zu machen, was vielleicht ein bisschen komisch ist am Anfang, wo du aber schon ziemlich sicher bist, dass es Gott ist und machst trotzdem. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob es Jesus ist oder nicht, mach's trotzdem, weil Gott ist größer wie das, richtig oder falsch. Bei Gott, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann gibt's meiner Meinung nach kein richtig und falsch. Es gibt ein Ja, vielleicht habe ich, also natürlich muss man das prüfen mit dem Wort vom Herrn und so, aber wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob das Jesus ist oder nicht, trau dich mal. Weil du kannst nicht tiefer fallen wie in Gottes Hand. Und ich glaube an einen Gott, der größer ist. Nebensatz noch, diese Pharisäer, ist dir aufgefallen? Die haben nicht gesagt, boah, voll cool, krass, danke Herr Jesus, sondern die sind einfach gegangen. Das ist echt voll lame eigentlich, so wie jetzt. Also die haben es immer noch nicht gerafft, dass dieser Mann geheilt wurde. Das ist echt voll schade. So, und wie oft gehen wir weg und sind mehr, haben mehr im Fokus, das richtig oder falsch zu machen, als uns für was zu freuen, was Jesus gerade gemacht hat. Ich lade dich ein. Wir wiederholen das Ganze nochmal. Es war ein paar so kleine Nuggets, so Chicken Nuggets in dem Text drin. Aber wenn du eins mit heimnimmst, dann ist, dass Jesus, muss den englischen Text lesen, aber dass Jesus ein Auge auf diesen Mann hatte. Er hat ihn gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass die Synagoge groß war und mich hat es einfach fasziniert. Das hat mich verfolgt die letzten paar Tage, dass Jesus noticed the man. Ihm ist dieser Mann aufgefallen. Boah. Ich will an einen Gott glauben, der mich sieht. Und nicht, große Menschenmasse, sondern ich glaube an einen Gott, der für mich einzig und alleine auch gestorben ist. Für meinen Mist. Er sieht dich und er sieht das, was bei dir gerade abgeht. Und wenn du ihn lässt, dann zeigt er dir, wer er ist. Sein Charakter, ja. Trau dich. Eine zweite Sache ist, soll ja auch nach außen hingehen, hey, beachte Leute, also notice people. Wieder dieses, wie Jesus ein Auge auf diesen Mann hatte. Versuche in der nächsten Woche einfach mal, ich liebe dieses Wort bewusst, intentional, bewusst dir einen Punkt zu machen, hey, ich lasse Leuten wissen, dass ich sie sehe. Weil ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, jetzt gerade in dieser komischen Corona-Zeit, gibt es viele Leute, die sich allein fühlen, die sich nicht gesehen fühlen, die wahrscheinlich hyper viel Angst haben. Und wenn diesen Kreislauf mal jemand bricht, wenn du denen auf der Straße begegnest und vielleicht ein simples Hallo, kann, glaube ich, schon Wunder bewirken. Versuch's mal. Ich lade dich ein. Notice people. Beachte Menschen. Wie Jesus in diesem Vers. Und das dritte Ding ist, für welches Wunder glaubst du? Gerade im Moment. Kein groß, kann klein sein. Das ist absolut irrelevant. Beim Wunder ist was, was für dich unmöglich ist. Zum Beispiel kann eins sein, hey, ein Wunder wäre für mich, wenn ich weniger Angst habe vor diesem ganzen Corona. Das wäre ein Wunder. Okay, nehmen wir das her. Hey, ich lade dich ein, frag Jesus, was du machen könntest. Und dann trau dich und mach's. Yes. Keine Ahnung, was noch ein Wunder wäre, aber überleg mal. Ich hab meine eigenen Wunder und es gibt immer eine Sache, die man machen kann. Also trau dich und mach's und sei eingeladen, dass Jesus dich sieht und dass Jesus für dich kämpft, sich vor deine Widersacher stellt, vor deine Gegner und dich verteidigt und dich dann aber auch herausfordert und sagt, hey, willst du mein Partner sein in diesem Wunder? Ich lade dich ein. Herr Jesus, Dad, wir feiern dich. Ich feiere dich. Ich will, dass das Leben mit dir so viel reicher ist. Ich wünsche mir, Dad, dass du das so rein pflanzt in mein Herz, dass du mich siehst und das, was gerade abgeht. Ich wünsche mir, Dad, dass ich deine Hände und Füße sein kann, im Alltag Leuten zu begegnen und wirklich Leuten das beizubringen, dass du sie siehst. Dass du, dass sie dir nicht egal sind, Herr. Und ich weiß, wenn ich für Möglichkeiten bete, dann wenn sie kommen. Ja, ich bete dafür, dass du mir Möglichkeiten gibst. Bitte ich dafür, dass ich noch mehr verstehe im Kopf und im Herz, dass du ein Gott bist, der mich verteidigt vor Leuten oder vor Sachen, die gegen mich sind. Und ich lade dich ein, Dad, dass du mich herausforderst, Sachen zu machen, die über meiner Logik sind. Weil ich glaube an einen Gott, der das Unmögliche möglich machen kann, Herr. Ich feiere dich, Herr. Amen.